Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Courage, Mut zur Menschlichkeit.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der WU Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Menschenrechtsexperten und Juristen Manfred Nowak. Er war Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter, wissenschaftlicher Direktor am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte sowie Richter der Menschenrechtskammer von Bosnien und Herzegowina und heute ist er Leiter am Global Campus of Human Rights und außerdem Leiter der den Applied Human Rights Master an der Angewandten in Wien und er setzt sich, und dafür ist er sehr bekannt geworden, für Menschenrechte in verschiedenen Ländern ein, vor allem dort, wo Menschen gefoltert und misshandelt werden. Herzlich willkommen, lieber Manfred, schön, dass du heute mein Gast bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ich glaube, unser Gespräch könnte nicht aktueller sein. Wir haben einen sehr guten Termin uns dafür ausgesucht, weil, und ich beginne mit dieser globalen Bestandsaufnahme, weltweit die Menschenrechte, so hat man den Eindruck, unter Druck geraten sind. Die Welt ist bestimmt von immer mehr Krisen und Konflikten, Aufstieg autoritärer Kräfte. Und deshalb würde ich dich ganz am Anfang um eine grobe allgemeine Einordnung bitten. Wie ist es denn bestellt um die Menschenrechte und wo gibt's Bereiche, wo du sagst, da sind die Menschenrechte besonders unter Druck geraten? Ja, geografisch gesprochen, aber auch konkrete Rechte, auf die wir jetzt besonders achten sollten.
Ja, es sind leider nicht nur die Menschenrechte unter Druck geraten, sondern auch Demokratie, Rechtsstaat, die gesamte Architektur, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut wurde, mit Verbot von Kriegen, mit Entwicklung, Nachhaltigkeit und natürlich auch Menschenrechten. Und wir sehen heute mehr Kriege, als wir jemals gesehen haben nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Wir haben mehr Migrantinnen und Flüchtlinge, also Personen, die einfach vertrieben werden, interne Vertriebene und internationale Flüchtlinge. Wir haben mehr Menschenrechtsverletzungen, als wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Es gab schon gewisse Fortschritte, aber wenn man sich die Lage heute ansieht, ist sie im Prinzip katastrophal. Das hat verschiedenste Ursachen. Für mich ist die wesentliche Ursache der Neoliberalismus, der seit den 70er oder vor allem 80er Jahren und 90er Jahren eigentlich die ganze Welt überflutet hat und dadurch zu einem unglaublichen Anstieg der ökonomischen Ungleichheit geführt hat. Und das hat wieder zu Polarisierung geführt und das unterminiert einfach die Demokratie, den demokratischen Zusammenhalt von Gesellschaften, die Solidarität etc. und vor allem natürlich der Abbau von Sozialleistungen des sozialen Wohlfahrtsstaates. Aus menschenrechtlicher Sicht sind ja die Menschenrechte nicht nur bürgerliche und politische Rechte, wie es im Westen immer vertreten wird, sondern genauso wichtig sind wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Und die sind seit den 80er Jahren zunehmend, zuerst in England und den Vereinigten Staaten, aber dann in der Europäischen Union und weltweit unter Druck gekommen. Wir sehen überall Sozialabbau. Das ist für mich eines der wesentlichen Schwachstellen, das heißt im Gesundheitssystem, im Bildungssystem, in der sozialen Sicherheit, bei den Pensionen und so weiter wird überall eingespart und gleichzeitig werden die Reichen immer reicher. Joe Biden hat jetzt gerade bei seiner Abschiedsrede gesagt, das ist das große Problem, dass die Superreichen noch superreicher werden. Und das ist einfach für den sozialen Zusammenhalt und damit natürlich auch eine Demokratie, die von Konsens und nicht nur von Konfrontation geleitet ist, fatal. Wenn ich mir jetzt die Lage anschaue, natürlich zuerst in Kriegen werden alle Menschenrechte verletzt und es wird auch das humanitäre Völkerrecht faktisch nicht mehr eingehalten. Die Hauptleidtragenden sind Zivilisten, ob das jetzt der Krieg in der Ukraine ist, der wirklich ein klassischer Aggressionskrieg ist, also dem Verbot von Artikel 2, 4 der UNO-Satzung widerspricht, dass im kein Krieg mehr geführt werden sollte, aber natürlich auch, was sich im Gazastreifen abspielt oder überhaupt im Nahen Osten, ob das jetzt also bisher in Syrien war, werden wir sehen, wie das weitergeht, aber im Libanon, im Jemen, aber im Sudan haben wir derzeit die größte humanitäre Katastrophe. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Situation in vielen Ländern, wenn wir nach Venezuela schauen. Die Gewalt nimmt zu. Die Gewalt, also zum Beispiel auch, was wir in El Salvador gesehen haben oder in Haiti und so weiter, also die von Jugendkriminalität, die organisierte Kriminalität generell, die beginnt bei den transnationalen Konzernen und endet bei bewaffneten Gruppen und Aufständischen. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele unterschiedliche Baustellen, aber leider auch in funktionierenden Demokratien. Also wir sehen, und nicht nur so den langsamen Übergang, den wir in Russland gesehen haben unter Putin oder in der Türkei, also auch in Europa, aber natürlich mit Orbans illiberaler Demokratie, denn andere rechtsextreme Parteien, ob das jetzt die AfD in Deutschland ist oder die FPÖ in Österreich ist, nacheifern. Wir wissen nicht, wie es in Deutschland weitergeht, wie es in Frankreich weitergeht, wenn Marine Le Pen möglicherweise die Präsidentschaft übernimmt. Das heißt, ein deutlicher Rechtsruck, der mit Populismus zu tun hat, aber natürlich auch mit alternativen Wahrheiten. Das heißt, als eine zweite ganz große Gefahr für die Menschenrechte sind einfach die sozialen Medien, ist die Desinformationskampagne, die wir überall sehen, die darauf gerichtet ist, und wir kennen das aus der Geschichte leider, also dass ständig Lügen verbreitet werden. Hannah Arendt hat einmal so gesagt, es geht ja nicht darum, dass die Menschen dann die Lügen glauben, sondern dass, wenn man einfach ständig lügt, die Menschen nicht mehr wissen, was wahr und was falsch ist. Und wenn sie nicht zwischen Wahrheit und dem Falschen unterscheiden können, können sie nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und dann sind sie anfällig für Manipulationen durch eben autoritäre Machthaber, die zunehmend in Richtung illiberale Demokratie gehen. Also auch hier sehe ich die Menschenrechte massiv gefährdet. Und die Demokratie, die zwei Sachen hängen ja ganz eng miteinander zusammen. Das heißt, wir bräuchten ein wirklich ganz grundlegendes Umdenken, und das sehe ich derzeit nicht. Und das müsste bei den Ursachen beginnen, das heißt natürlich beim globalen Wirtschafts- und Finanzsystem.
Ich habe mir jetzt gedacht, wie du Hannah Arendt zitiert hast, dass ja absurderweise nicht nur das, was sie gesagt hat, nämlich Meinungen nicht mehr von Fakten unterscheiden zu können, beziehungsweise sich gar nicht mehr grundlegend dann auch auf eine gemeinsam geteilte Realität einigen zu können, dass das ja mittlerweile eine Art von Strategie geworden ist bei Politikberatern. Die nennen das Flood the Zone with Shit. Das macht man absichtlich, und das ganz machen genau. Nicht nur die Rechten, muss man auch jetzt mal anmerken. Also das ist eine Strategie, eine Praxis, die Einzug gehalten hat in den ganzen politischen Diskurs.
Ja. Und die zerstört natürlich die Grundfesten der Demokratie. Meinungsfreiheit beruht darauf, dass ein Qualitätsmedium eben Fakten checkt, bevor sie sie verbreitet. Und das wird nicht nur durch die sozialen Medien, sondern sehr wohl auch durch den Boulevard ganz bewusst, auch nur Fox News anschauen in Amerika oder was sich die ganzen Murdoch-Medien in England, und bei uns ist es nicht viel besser.
Ich würde gerne eingehen auf diesen Konnex zwischen Demokratie, heutzutage muss man ja dazu sagen, liberale Demokratie, weil wir wissen, es gibt mittlerweile auch andere, selbsternannte Illiberale, liberale Demokratie und Menschenrechte. Brauchen Menschenrechte die liberale Demokratie, um zur Durchsetzung zu gelangen? Gehen Menschenrechte auch ohne Demokratie? Jetzt eine provokante Frage, und umgekehrt, wie wichtig ist es in liberalen Demokratien, dass als eine Art Fundament eben auch zumindest das Bekenntnis, ich sage nicht eine perfekte Umsetzung in allen Belangen, aber das grundlegende Bekenntnis zu Menschenrechten da ist. Und es gibt einen aktuellen Hintergrund zu meiner Frage, weil erst vergangene Woche ein Video von einem FPÖ-Stammtisch in Simmering aufgetaucht ist, wo einige FPÖ-Funktionäre sehr offen davon gesprochen haben, dass die Europäische Menschenrechtskonvention uns nur daran hindert, Migrationskontrolle effektiv zu betreiben und zu unseren nationalen Interessen stehen zu können. Also man müsse entweder aussteigen oder irgendwie eine Zusatzklausel machen oder wie auch immer. Also so ein bisschen, als würde man die eh nicht brauchen und wäre die nur ein Hemmschuh, um für uns in unserer eigentlich schon Demokratie, weil soweit geht die FPÖ noch nicht, zu sagen, wir wollen Österreich umbauen, zumindest nicht offiziell sagen sie das, um hierzulande bestmöglich ein System zu schaffen, das unseren Interessen entgegenkommt?
Ja, also die Antwort ist ganz klar. Menschenrechte und Demokratie sind ganz eng miteinander verwoben. Ich brauche ja nur in die Europäische Menschenrechtskonvention oder den UNO-Pakt über bürgerliche und politische Rechte schauen. Dann habe ich die wesentlichen Grundfeste der Demokratie als Menschenrechte festgeschrieben. Das ist zum einen das Recht auf Teilnahme an dem öffentlichen Diskurs, insbesondere durch Wahlen, aber auch durch Volksabstimmungen etc., das Recht gewählt zu werden, aber dann natürlich die politischen Freiheitsrechte. Das ist die Meinungsfreiheit, die Medienfreiheit, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das heißt auch politische Parteien, das ist liberale Demokratie, Mehrparteiendemokratie bilden zu können. Es gehört auch die Gleichheit und der Minderheitenschutz, all das ist in den Menschenrechten kodifiziert, rechtlich verbindlich festgelegt. Und wenn ich jetzt in eine illiberale Demokratie oder autoritäre Systeme gehe, dann werden genau diese Dinge, also eben die Freiheit der Medien, aber natürlich auch die Unabhängigkeit der Justiz, auch das ist ein ganz wesentliches Menschenrecht, dass alle Menschen gleichen Zugang zu einem fairen Justizsystem haben. Das heißt, die wesentlichen Elemente der Demokratie sind in den Menschenrechten festgeschrieben. Wenn ich die aufgebe, dann gebe ich auch die Menschenrechte auf. Es wird immer wieder von Politikern, Politikerinnen, nicht nur der FPÖ, sondern auch der ÖVP, immer wieder gesagt, also wir müssen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aussteigen. Das ist unmöglich. Das heißt, natürlich, man kann theoretisch aussteigen, aber dann müssen wir auch den Europarat verlassen, damit müssen wir die Europäische Union verlassen. Also wir werden dann ein Land wie Weißrussland oder jetzt auch Russland, das ja aus dem Europarat ausgeschlossen wurde. Alle anderen europäischen Staaten sind Mitglied des Europarates. Das heißt, es wäre völlig undenkbar, uns wirklich auf gleiche Stufe wie Weißrussland und Russland zu stellen. Das heißt, das geht einfach nicht. Und außerdem ist die Europäische Menschenrechtskonvention ja enthält gar kein Asylrecht, sondern das Einzige, worum es hier geht, ist das Refoulementverbot in Artikel 3. Und das bedeutet nur, dass ich Menschen nicht in Länder ausweisen darf, wo sie wirklich ein großes Risiko haben, gefoltert zu werden. Also die viele Menschen, die ausgewiesen werden, dort wird nicht das Refoulementverbot verletzt. Also das wird immer so getan, als ob Refoulementverbot und Asylrecht das Gleiche wäre. Da gibt es einfach sehr viel Unwissenheit oder die Leute wissen das und sagen bewusst was Falsches.
Mhm. In der Hoffnung, dass die Details eh niemanden interessieren, kommt mir vor, das ist auch häufig zu beobachten.
Es war ja auch in England sehr, sehr typisch zu sehen, dass die Briten beim Brexit gar nicht unterschieden haben zwischen der Europäischen Menschenrechtskonvention, und da hat die britische Regierung, die Konservative, noch David Cameron, haben also gesagt, also gewisse Urteile des Europäischen Gerichtshofs werden wir nie umsetzen, zum Wahlrecht von Häftlingen zum Beispiel und so weiter. Und die Menschen haben das immer, die können nicht unterscheiden zwischen dem Europarat als der allumfassenden europäischen Organisation mit 46 Mitgliedstaaten und der Europäischen Union, die eben doch eine viel kleinere wirtschafts- und politische Union ist. Aber die EU wurde eigentlich verantwortlich gemacht für viele Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Straßburg, die die Briten als unannehmbar oder die britischen Brexit-Politiker als unannehmbar bezeichnet hätten.
Wie stark siehst du diese Gefahr? Weil das ist so ein wenig eine Strategie, die ich zu erkennen meine, nicht nur bei einer FPÖ, sondern generell bei anderen rechtsextremen, rechtspopulistischen Parteien, dass man so ein wenig sagt, okay, ja, da mag es völkerrechtliche, unionsrechtliche Verpflichtungen geben, alles gut und schön, die werden wir vielleicht auch nicht so schnell ändern können, aber ist ja wurscht, wir machen es einfach trotzdem. So wie in Viktor Orban, ja, also Herbert Kickl hat in einer Pressekonferenz im Nationalratswahlkampf ganz offen gesagt, ich weiß schon, Pushbacks, ja, also Zurückweisungen an der Grenze direkt, sind zwar unionsrechtswidrig, völkerrechtswidrig, aber ich mach's dann einfach, wir werden schon schauen. Und irgendwo hat er insofern einen Punkt, würde ich sagen, weil natürlich kommt es dann darauf an, dass man dagegen angeht, dass mitunter bis zum EuGH gegangen wird, dann irgendwann ein Urteil vorliegt und das dauert. Und in der Zeit kann man Dinge umsetzen, eine Art Politik des kalkulierten Rechtsbruchs betreiben und da kann viel geschehen. Und wir haben es ja in abgeschwächter Form auch bei der Frage des Kindergelds gesehen, nicht, wo es geheißen hat, wir können einfach unterschiedliche Höhe des Kindergelds auszahlen an österreichische Staatsangehörige und an Drittstaatsangehörige. Es war dann auch rechtswidrig, aber bis dorthin ist viel Zeit vergangen.
Ja, natürlich ist das eine Strategie. Wir haben das ja auch bei Sebastian Kurz gesehen, wo immer ausdrücklich gesagt wurde, naja, jetzt einmal machen wir das und bis der Verfassungsgerichtshof das aufhebt in der Covid-Zeit und so weiter, vergehen so viele Monate. Also natürlich ist das eine mögliche Strategie, den Rechtsstaat zu untergraben. Bei der Europäischen Menschenrechtskonvention kann es natürlich besser funktionieren, weil die Umsetzungs- und Durchsetzungsmechanismen des Europarates viel schwächer sind. Das Ministerkomitee überwacht zwar die Einhaltung der Urteile des Gerichtshofs, aber zum Beispiel die Türkei hat im Kavala-Fall, also jemand, ein Oppositioneller, der willkürlich in Haft gehalten wird, und der Europäische Gerichtshof hat mehrmals gesagt, das ist willkürlich, das ist eine Verletzung des Rechts auf persönliche Freiheit, der muss freigelassen werden, und die Erdogan-Regierung hat gesagt, machen wir nicht. Also das heißt, es wird offen und natürlich in Russland schon lange Zeit, dass einfach Urteile nicht mehr umgesetzt werden. Das unterminiert natürlich auch die Autorität des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Und das Ministerkomitee hat irgendwo keine andere Möglichkeit mehr, als halt Russland auszuschließen, aber jetzt alle Staaten auszuschließen, die die Urteile des Gerichtshofs nicht befolgen, wäre auch keine gute Strategie. Bei der Europäischen Union als supranationale Institution ist das natürlich was anderes. Also das heißt, hier gibt es dann doch den Rechtsstaatsmechanismus. Es gibt natürlich vor allem die Möglichkeit, dass eben Staaten, die offen die EU-Verträge verletzen, dann natürlich auch zur Kasse gebeten werden. Das haben wir in Ungarn gesehen, das hilft dann schon. Wir haben es auch in Polen gesehen. Also das sind schon Mechanismen, die nicht so leicht außer Kraft gesetzt werden oder einfach ignoriert werden können, weil dann einfach rechtlich verbindliche Maßnahmen gesetzt werden, die dann den Staaten auch sehr wehtun. Also wenn es wirklich ums Geld geht, dann schwenken dann Regierungen doch öfters wieder ein, um halt nicht allzu große Verluste zu haben.
Und da offenbart sich ja auch, finde ich, eine gewisse Scheinheiligkeit. Also wenn man nach Ungarn blickt, ja, die natürlich in allen Belangen immer ganz stark unionsskeptisch auftreten und sagen, wir halten uns nicht an die Regeln, interessiert uns nicht, vor allem im Bereich Asyl, aber auch darüber hinaus. Aber die EU-Förderungen, die nehmen wir schon. Ja, das sehen wir nicht so. Also das ist natürlich unglaublich heuchlerisch, wird aber auch selten thematisiert. Ja, bis hin dazu, dass sich ein Viktor Orban jetzt auch weigert, diese Sanktionszahlungen zu begleichen, weil er sagt, das interessiert mich nicht. Und ich glaube, da ist natürlich auch eine Frage, wo man sagt, wie stark und wie schnell kann man dann tatsächlich auch das Unionsrecht zur Durchsetzung bringen. Also gerade diese Rechtsdurchsetzung ist schon ein Themenfeld, das ich besonders akut sehe im Bereich Asyl und Migration, weil wir wissen, also gerade an den EU-Außengrenzen passieren Rechtsbrüche täglich, ja, und viele davon werden nie geahndet, geschweige denn, dass dann durchgesetzt wird, wenn es Urteile gibt. Ist das so ein Punkt, wo man auch argumentieren könnte, auch da findet eine Form der schleichenden Erosion der Rechtsstaatlichkeit statt, wenn wir immer mehr akzeptieren und einfach hinnehmen, dass sich immer weniger Staaten gerade in diesem sensiblen Bereich Asyl an das Unionsrecht halten?
Also gerade in der Asyl- und Migrationspolitik sehe ich das schon auch so. Also das Europaparlament und auch die Kommission hat ja seit vielen, vielen Jahren immer vernünftige Vorschläge auf den Tisch gelegt, die dann durch den Rat, das ist der Rat der Innen- und auch Justizministerinnen, halt, also das heißt durch die Staaten, dann boykottiert wurden und nicht umgesetzt wurden. Und wir haben ja also alles, was eben Mechanismen sind zur gerechteren Verteilung von Flüchtlingen und so weiter. Das hat ja auch die Dublin-Verordnung dann im Wesentlichen nicht mehr wirklich funktioniert. Die war auch von Anfang an, glaube ich, nicht ein sehr sinnvolles Instrument. Man muss jetzt sehen, ob der neue Asyl- und Migrationspakt des letzten Jahres, ob der wirklich was verändert. Das muss erst umgesetzt werden bis 2026. Da geht es ja im Wesentlichen auch darum, dass eben Dublin verändert wird und so weiter. Aber es ist kein wirklich großer Wurf. Also das heißt, es müsste viel, viel mehr geschehen. Und hier stimmt es wirklich, dass einfach, ja, täglich das Refoulementverbot an den Grenzen, ob das jetzt Kroatien ist oder ob das Spanien ist und so weiter, Italien natürlich und die ganzen Abkommen mit Libyen und so weiter. Also da ist schon eine Erosion der ursprünglichen Idee eines gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationssystems, da die ist verloren gegangen und dadurch kommt es hier zu sehr schweren Menschenrechtsverletzungen. Dazu kommt natürlich auch, dass Frontex immer stärker wird. Es gibt zwar dort mit Jonas Grimheden so eine Art Ombudsperson und auch ein Consultative Forum, wo alle möglichen dabei sind, aber die sind letztlich immer zu schwach, um auch wirklich dieser Organisation, die ja unglaublich ausgeweitet wurde, auch wirklich Einhalt zu gebieten. Wobei ja Frontex immer nur sagt, wir sind ja nicht selbst diejenigen, die das tun, sondern wir sind diejenigen, die den nationalen Regierungen in Griechenland und so weiter helfen. Aber hier habe ich schon eine wirkliche Erosion gesehen, weil es einfach keine gemeinsame europäische Politik gibt, weil einfach die Nationalstaaten und gerade die rechtsgerichteten Parteien und Staaten sehr, sehr darauf bedacht sind, hier nicht mehr, sondern weniger Kompetenzen an die EU zu geben. Und man kann ja durch, wenn man die Innengrenzen abschafft, und das ist eine der großen Errungenschaften von Schengen, aber auch der Europäischen Union, dann muss man den Außengrenzschutz eben der Europäischen Union übertragen und kann nicht gleichzeitig sagen, aber hier wollen wir mehr nationalstaatliche Kompetenzen haben. Das funktioniert einfach nicht und das haben wir auch gesehen in Covid-Zeiten und wenn also sehr, sehr viele Migranten gekommen sind, wo dann wieder die Binnengrenzen eingeführt werden und so weiter. Also da gehört wirklich ein großer Wurf, der wäre möglich, aber er bedarf der natürlich des politischen Willens der Mitgliedstaaten und der wird durch den Rechtsruck immer geringer.
Und was ich auch ganz stark wahrnehme, ist so eine Erzählung, und die ist bei weitem jetzt nicht nur ganz rechts außen zu finden, dass ja eigentlich die europäischen Gerichte das Problem wären. Ja? Die Gerichte gehen zu weit. Also es gab vor einigen Monaten dieses Urteil, was übrigens unter anderem auch von einer österreichischen Anwältin miterstritten wurde, dass afghanischen Frauen, das heißt dann immer so vulgo pauschal, Asyl gewährt werden kann, also ohne Einzelfallprüfung, was ja im Grunde, bitte du korrigierst mich, wenn ich juristischen Unsinn sage, weil ich bin eine Laien, was das betrifft, aber dass im Grunde die Einzelfallprüfung entfallen kann, wenn eine afghanische Frau Asyl hier beantragt, weil man festhalten kann aufgrund des Taliban-Regimes, dass die afghanischen Frauen allein aufgrund ihres Geschlechts verfolgt werden. Das ist eigentlich eine Erleichterung der nationalen Gerichte, kann man sagen, der Asylgerichte. Das hat für einen massiven Aufschrei gesorgt hierzulande und es wurde ganz viel auf und ab diskutiert, ob nicht gerade diese Gerichte, mit denen wir ja eigentlich alle nichts zu tun haben und die da ein bisschen so über uns schweben wie die viel zitierten Eliten, ob die nicht eine effektive Migrationskontrolle, ich zitiere, verhindern würden. Ja, also die sind schuld, dass jetzt dann wir überflutet werden von einem Ansturm an Migranten und so weiter und das wäre ein Pull-Faktor etc. Wie ordnest du diese, ich meine, ich glaube, wir müssen nicht thematisieren, dass das in der Form nicht zutrifft, aber wie ordnest du diese Erzählung ein? Weil ich nehme ganz stark wahr, diese Erzählung dringt bis weit ins konservative Spektrum, bis weit in die Mitte des politischen Spektrums als etwas, wo viele sagen, weil auch oft so ein bisschen so ein gefährliches Halbwissen vorhanden ist und ich glaube, man kann es niemandem ankreiden, jetzt nicht im Detail zu verstehen, wie die europäische Rechtsprechung funktioniert, dass das schon sehr schnell verfängt, ja, dass man den Eindruck hat, ja, warum sollen die in Straßburg oder die in Brüssel oder wo auch immer über etwas entscheiden, was unsere nationale Souveränität betrifft. Ja. Was kann man so einem Diskurs entgegensetzen?
Ich glaube, das sind zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Generell gibt es natürlich bei rechtsgerichteten Parteien überhaupt eine Tendenz, die Autorität der nationalen Gerichte auch zu untergraben. Wir haben das ja ganz deutlich in Polen gesehen. Wir sehen das in Ungarn und wir haben das auch bei der letzten, also türkis-blauen Regierung gesehen, wo also nicht nur die Korruptionsstaatsanwaltschaft, sondern generell einfach die Gerichte ein bisschen ausgehungert wurden und auch wirklich ihre Autorität untergraben wurde. Und natürlich noch viel mehr, wenn das dann um europäische oder internationale Gerichte geht, wo man dann sagt, also das ist dann noch ein Eingriff in unsere nationale Souveränität. Dem kann man nur einfach entgegensetzen. A, wir sind freiwillig der Europäischen Union beigetreten und wir wussten, dass die Europäische Union eine supranationale Organisation ist, wo eben der Gerichtshof der Europäischen Union eine sehr, sehr starke Rolle hat in den Checks and Balances, weil ja auf der anderen Seite das Europaparlament noch nicht so wirklich das demokratisch, zwar demokratisch gewählt, aber nicht diese Kompetenzen hat und die Kommission nicht alle Kompetenzen hat, sondern die liegen ja weiterhin beim Rat und dort sind die Nationalstaaten weiterhin sehr stark vertreten. Das heißt, deswegen ist es sehr wichtig, dass wir dann, wenn wirklich schwere Verstöße gegen das EU-Recht vorliegen, wirklich der Europäische Gerichtshof in Luxemburg die Möglichkeit hat, hier Recht zu sprechen und das muss einfach umgesetzt werden. Und das Gleiche gilt auch für die Europäische Menschenrechtskonvention. Auch der sind wir freiwillig beigetreten, auch wenn das keine supranationale Organisation ist. Aber natürlich sind die Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte rechtlich, völkerrechtlich bindend. Und bei uns noch dazu wurde ja die Europäische Menschenrechtskonvention im Verfassungsrang gehoben. Also das gilt ja auch für den Verfassungsgerichtshof. Also das heißt, das ist einfach eine generelle, ein generelles Narrativ, das ich mit sehr großer Sorge sehe, weil es weiterhin das Dritte, also wir haben Menschenrechte, wir haben Demokratie, aber auch der Rechtsstaat wieder zunehmend ausgehöhlt. Und das ist eine ganz große Gefahr, dass die Menschen dann auch nicht mehr wirklich an die Unabhängigkeit der Gerichte glauben, weil hier einfach große Falschmeldungen gemacht werden. Das ist jetzt nur gegen Österreich oder gegen Ungarn gerichtet. Aber das fällt in die gleiche Art und Weise, wie hier einfach die Grundfesten der zumindest der europäischen Nachkriegsordnung, die eben wirklich auf diesen drei Pfeilern pluralistische Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat beruhen.
Und dann gibt es natürlich noch die Ebene, auch gerade mit Blick in die USA, aber auch anderswo, ich denke an Ungarn, wo natürlich auch immer eine mehr oder weniger politisch motivierte Besetzung eines Verfassungsgerichtshofs möglich ist, wo dann der ungarische Verfassungsgerichtshof selber sagt, ja, wir dürfen die Grenzen schützen, weil die nationale Identität ist in Gefahr und deshalb ist es legitim, Unionsrecht zu missachten und so weiter. Supreme Court hat mal Ähnliches in dieser Tendenz und das ist natürlich auch so eine schleichende Entwicklung, die noch an Fahrt gewinnen kann, weil dann stellt sich wirklich die Frage, wie lässt sich auch diese gewisse Pattstellung, die da von den Rechten herbeigeredet wird, aber auch aufgebaut wird zwischen nationaler Souveränität und den internationalen Verpflichtungen, Abkommen, Unionsrecht und so weiter, wie lässt sich das irgendwie auflösen?
Ja, also in den USA, die USA sind ja gerade nicht dafür bekannt, dass sie sich sehr stark an völkerrechtliche Vorgaben halten. Die haben ja auch, es ist der einzige Staat der Welt, der die UNO-Kinderrechtekonvention nicht ratifiziert hat und viele andere, den Pakt über wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rechte, die Konvention über die gegen die Diskriminierung der Frau und so weiter. Das heißt, dort geht es wirklich um die nationalen Checks and Balances. Und da sehe ich die amerikanische Demokratie wirklich sehr in Gefahr. Also wenn jetzt ein Präsident, der wirklich ein Autokrat ist, gewählt wurde, der in beiden Kammern des Kongresses über eine Mehrheit verfügt und dann davor mit sehr, sehr eigenartigen Mitteln es geschafft hat, seine Leute in den Supreme Court zu bringen, dann eigentlich nur mehr die Medien als so ein Gegengewicht und auch die sind schon sehr, sehr ausgehöhlt, also so die sogenannten Systemmedien wie die New York Times oder die Washington Post oder CNN werden also immer mehr heruntergemacht.
Das heißt, von Milliardären gekauft.
Und von Milliardären, genau, natürlich, ja, auch das. Also natürlich der Einfluss der Tech-Konzerne ist ein Wahnsinn. Also hier sehe ich wirklich die Demokratie in Gefahr, weil es auch hier keine internationalen Möglichkeiten gibt, das zu stoppen. Und das ist der wesentliche Unterschied zu Europa, wo halt wir doch alle Mitglied der Europäischen Union sind und auch sehr rechtsgerichtete Parteien und Regierungen, und das haben wir in Polen und in Ungarn gesehen, und wir werden sehen, wie das weitergeht in der Slowakei, in Tschechien und in möglicherweise Österreich und Deutschland, also Deutschland glaube ich nicht, aber in Österreich, dass hier dann natürlich doch deutliche Grenzen durch die Europäische Union gesetzt werden. Und das erklärt natürlich auch die Wut, die viele dieser Politiker und Politikerinnen haben, auf diese europäischen supranationalen Instanzen. Aber hier sehe ich schon, also den Schutz, das haben wir auch schon bei der ersten, damals schwarz-blauen Regierung unter Wolfgang Schüssel gesehen, nicht nur diese Sanktionen, sondern generell, dass der Handlungsspielraum natürlich doch begrenzt war, weil die EU halt eben doch auch immer wieder eingegriffen hat.
Ich würde gerne auf was eingehen, was du ganz zu Beginn jetzt gesagt hast, was ich spannend finde, ja, dass die USA ja gerade nicht dafür bekannt sind, die Menschenrechte nach Punkt und Beistrich so wunderbar umzusetzen. Ja. Und das ist ja insofern interessant, weil die eigene Erzählung der USA lange Zeit war, unter Trump vielleicht weniger sein wird, aber lange Zeit war, Beacon of Light, ja, a rule-based order. Also wir sind die Hüter der Menschenrechte weltweit. Wir bringen die Demokratie in die entferntesten Winkeln der Welt, mitunter mit Waffengewalt, okay. Das braucht es vielleicht manchmal auch, um die Demokratie zu verteidigen. Aber wir sind sozusagen die Aufgeklärten, die euch zeigen, wie es geht im Rest der Welt. Und ich formuliere es jetzt bewusst schon ein bisschen provokant, weil genau das auch zu einer ganz zentralen Erzählung jetzt geworden ist, einerseits in vielen Ländern des sogenannten globalen Südens, die auf diese Scheinheiligkeit des Westens unter Anführungszeichen hinweisen und sagen, ihr stellt euch da, charakterisiert euch selbst als Hüterin der Menschenrechte, aber de facto setzt ihr sie selber, gerade auch im Bereich Flucht und Asyl, aber auch in vielen anderen Bereichen nicht um, auch im Umgang mit Ländern des globalen Südens. Und dann Donald Trump umgekehrt sagt dann sowieso, ja, was hat uns das denn gebracht? Menschenrechte, Grundrechte, Demokratie und so weiter, ja. Wir sind jetzt die Schwachen, weil alle anderen halten sich auch nicht dran, ja. Zu unserem Nachteil. Jetzt vergessen wir das Ganze mal, ja. Also so Make America Great Again heißt auch ein bisschen, ja, vorbei damit, ja. Es ist jetzt eine andere Zeitordnung. Und ich glaube, dass das sehr verfängt auch tatsächlich als Erzählung dieses, wir machen es jetzt. Und wir müssen nicht immer auf diese Moral pochen, die ja eigentlich eh nur heuchlerisch ist, ja. Wie würdest du das einordnen? Und vor allem, zweite Frage gleich, ich frage dich immer nach so großen Lösungen, ja, es tut mir leid. Aber was kann man dem entgegensetzen? Weil ich finde das eine sehr übermächtige Erzählung gerade, die sehr viel Raum greift.
Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Also zum einen, die USA waren immer sehr arrogant. Sie haben ja auch schon sehr, sehr früh begonnen, das Außenministerium einen Bericht über die Situation der Menschenrechte in allen Staaten der Welt, mit der einzigen Ausnahme der USA, zu machen, wo sie halt sehr stark und doch ein bisschen einseitig am Anfang, das ist besser geworden, aber auf ihre eigenen politischen und militärischen Interessen abgestellt, also die Militärdiktaturen in Lateinamerika, die von den USA unterstützt wurden beziehungsweise geschaffen wurden, die wurden viel besser behandelt als kommunistische Staaten zum Beispiel. Aber das war natürlich schon eine sehr arrogante Art und Weise, auch da natürlich die Zusammenarbeit, außenpolitische, militärpolitische, auch entwicklungspolitische Zusammenarbeit dann an diesen menschenrechtlichen Standards festzumachen und zu sagen, also wenn ihr dort nicht das tut, was wir wollen, dann gibt es auch keine Zusammenarbeit mehr. Und das hat ja die Europäische Union bis zu einem gewissen Grad auch gemacht. Das heißt, der doppelte Standard, den die Europäische Union hatte, in der Außenpolitik eine sehr, sehr progressive Außenpolitik, und man muss natürlich auch dazu sagen, die EU war auch der größte Zahler, also hat viel, viel mehr an menschenrechtlich basierter Entwicklungszusammenarbeit in Staaten des globalen Südens gebracht. Also da ist auch schon Positives geschehen, aber gleichzeitig hat die Europäische Union nach außen hin hehre Werte eben verfolgt und auch verkündet und den anderen oktroyiert. Und nach innen sind viele dieser Werte nicht eingehalten worden, wiederum Stichwort Asyl- und Migrationspolitik oder Sozialpolitik und so weiter. Das ist die eine Seite und das ist natürlich mit Recht auch von den Staaten und Völkern des globalen Südens als doppelter Standard aufgenommen worden und ist ein bisschen auch so ein Grund für den Hass auf den Westen, wie schon Ziegler einmal so klar geschrieben hat. Jetzt muss man aber noch eines dazu sagen. Es ist ein zum Teil sehr falsches Narrativ, das die Neocons und Neoliberalen immer verbreitet haben und dass dann Leute wie Sam Moyn, der ein fast marxistischer oder linker Historiker Harvard ist, der die These aufgestellt hat in der Human Rights, The Last Utopia, zu sagen, die Menschenrechte seien eigentlich der Doppelgänger des Neoliberalismus. Mhm. Und das ist einfach ein falsches Narrativ, weil der Neoliberalismus ist wirklich im Gegensatz zu den Menschenrechten, weil hier auch immer vom Westen her gesagt wurde, Menschenrechte sind ja eigentlich nur bürgerliche und politische Rechte, während die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte sind keine wirklichen Menschenrechte. Wir sehen das ja nach wie vor auch in Österreich, wo es keine sozialen Grundrechte in der Verfassung gibt, wo viele sagen, die sind nicht justiziabel, was ein völliger Unsinn ist. Das heißt, es wurde so getan, als würde eben die Globalisierung in Zeiten des Neoliberalismus gleichzeitig oder parallel gehen mit den Menschenrechten. Und in Wirklichkeit hat genau diese Globalisierung durch und Neoliberalismus heißt Privatisierung, Deregulierung vor allem der globalen Finanzmärkte. Wir haben gesehen, wozu das geführt hat 2008. Und natürlich die Minimierung der Rolle des Staates, also den Staat zurechtzustutzen. Und das heißt vor allem Sozialabbau. Alles das hat die Menschenrechte verletzt. Hätten wir viel früher schon auch in Europa die wirtschaftlich-sozialen und kulturellen Rechte gleichberechtigt, zum Beispiel in die Europäische Menschenrechtskonvention gebracht und den Gerichtshof ausgestattet, darüber auch Recht zu sprechen, dann wären vielleicht viele dieser Sozialabbaumaßnahmen gar nicht möglich gewesen, weil man gesagt hat, die widersprechen einfach dem wirklich rechtlich verbindlich niedergelegten Recht auf Gesundheit, Recht auf soziale Sicherheit und so weiter. Also da ist einfach ein falsches Narrativ verbreitet worden, das im globalen Süden sehr gerne aufgenommen wurde, weil er gesagt hat, seht, was alles passiert wegen eurer unsinnigen Menschenrechtspolitik. Aber es war nicht die Menschenrechtspolitik, sondern es war die neoliberale Wirtschaftspolitik, die eben zur Verarmung des globalen Südens geführt hat, die auch dort zu einer großen Ungleichheit geführt hat mit sehr viel Korruption und so weiter. Alles das, also wie dann die großen internationalen Finanzinstitutionen, also wie Weltbank und Internationaler Währungsfonds durch den Washington-Konsensus 1989 auch diese Politik übernommen haben mit den strukturellen Anpassungsmaßnahmen und so weiter, wurde ja überall in Lateinamerika, aber auch in Osteuropa dann wirklich und in Afrika eben wirklich die noch funktionierenden sozialstaatlichen Einrichtungen abgebaut. Und das hat zu dem auch Clash of Cultures oder Clash of Civilizations, wie immer man das bezeichnen will, geführt, die derzeit, also diese Prognose von Sam Huntington hat sich ja in Wirklichkeit bewahrheitet. Wir haben das einfach gesehen, 9/11 und so weiter, dass das
die Kulturalisierung auch von
Frage, ja, absolut, ja. Dass also hier dieser Hass auf den Westen dann auch zu terroristischen Anschlägen geführt hat und einfach zu dieser großen Kluft, die überwunden werden muss, wenn man wieder zu einer gemeinsamen globalen Ordnung kommen will. Also das ist heute viel stärker, dass es eigentlich die Konflikte sind, die zwischen Religionen zum Teil, aber auch Kulturen geführt werden und nicht notwendigerweise immer zwischen Staaten.
Und genau eben mit diesem Double Standard, den du gesagt hast, auch diese Scheinheiligkeit, machen ja auch autoritäre Machthaber ganz stark Stimmung. Also Wladimir Putin argumentiert ja genau damit zu sagen, ja super, der Westen, Menschenrechte und so weiter, und sehen wir ja, wie weit es um die bestellt ist. Schaut euch ja mal an, wenn da ein paar hundert Migranten, die er selber hinschickt, ja, in Polen ankommen oder Finnland, ja, wie schnell da plötzlich das Asylrecht ausgesetzt wird, ja, wie schnell da plötzlich bis hin zu auf, es wurde geschossen auf Migranten dort in diesen Gebieten. Und das aber selber mitproduziert hat natürlich. Und dann Gaza, Israel müssen wir gar nicht ansprechen, was das natürlich auch für Verwerfungen produziert hat. Gerade auch, was diese neue Blockbildung betrifft auf globaler Ebene, wo viele Staaten des globalen Südens aus einer gewissen verständlichen Position heraus gesagt haben, na, warum sollten wir uns ganz natürlicherweise dem Westen da vermeintlich anschließen, wenn wir erkannt haben, was das bedeutet und dass eben genau das, wofür der Westen vermeintlich eintritt, nicht umgesetzt wird. Ja. Also das ist schon, glaube ich, eine Ebene. Ich sehe es besonders im Bereich Flucht, Migration, Asyl, wo ganz stark diese Kluft immer weiter aufgeht. Ja. Auch diese Externalisierungspolitik der EU geht leider stark in die Richtung, zu sagen, ja gut, auf EU-Territorium müssen wir uns halt dran halten, aber lagern wir an Drittstaaten aus und da ist es dann nicht mehr ganz so wichtig, was mit den Geflüchteten dort passiert. Also schon eine Ebene, die da eröffnet wird, die es leider auch leicht macht, dagegen zu argumentieren und wo man sieht, du hast es vorher angesprochen, diese Erosion des Rechtsstaates, der Rechtsstaatlichkeit, auch der Erzählung, dass man sich auf die Rechtsstaatlichkeit verlassen kann, das ist tatsächlich, glaube ich, eine veritable Gefahr.
Ja, das sehe ich genauso.
Jetzt kommen wir bitte am Ende zu einem positiven Ausblick, wie man so schön sagt. Ja. Ich stelle dir eine zweigeteilte Frage. Einerseits, wo siehst du die Menschenrechte in, ich sage mal, 50 Jahren? Also wird es ganz plakativ gefragt, die Europäische Menschenrechtskonvention in 50 Jahren noch geben und wird Österreich sie noch umsetzen müssen, noch Teil dieser regelbasierten Ordnung sein, werden wir ausgetreten sein, wie auch immer? Und daran angeschlossen, was kann man tun, damit es sie noch geben wird, damit wir dieses grundsätzliche Verständnis, das Bekenntnis noch haben zu den Menschenrechten und auch ganz wesentlich zu Menschenrechten, die, wie du sagst, über die reinen Bürgerrechte hinausgehen. Ja, weil das ist ja, wie gesagt, gerade im Bereich Asylmigration ganz wesentlich und auch einer der Kernpunkte, die von Hannah Arendt begonnen, sehr viele Politikwissenschaftler, Juristen und so weiter immer wieder ins Zentrum gestellt haben, dass es darum geht, eben verbriefte Rechte zu haben, die nicht von der Staatsangehörigkeit abhängig sind. Wie siehst du da die Entwicklung? Bitte irgendetwas Optimistisches uns mitgeben auf den Weg, vielleicht auch Strategien, wie man sich dafür einsetzen kann, dass es nicht zu einer Erosion der Menschenrechte kommt.
Ich sehe wiederum die Menschenrechte in einem weiteren Zusammenhang der wirklich internationalen Architektur, die eben mit den Vereinten Nationen, im Europarat und so weiter in Reaktion auf zwei Weltkriege, den Aufstieg des Faschismus bis zum Holocaust, Weltwirtschaftskrise geschaffen wurden. Und da sehe ich eine wirkliche Erosion des es wird alles über Bilateralismus und Nationalismus und weniger der Multilateralismus und wir brauchen aber, um die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wirklich in den Griff zu bekommen. Und das ist natürlich vor allem die Triple Planetary Crisis, also nicht nur der Klimawandel, sondern auch der Verlust an Biodiversität, die Verschmutzung von Weltmeeren, Land, Luft und so weiter, um das wirklich in den Griff zu bekommen. Das zweite ist schon auch, wie gehen wir mit der zunehmenden Digitalisierung, das heißt auch sozialen Medien, das heißt künstliche Intelligenz und so weiter um. Das sind große Möglichkeiten, aber auch sehr, sehr große Gefahren, Überwachungsstaat und so weiter, die Macht der Tech-Konzerne. Wir gehen damit um. Das kann nur gelöst werden, wenn wir realisieren, dass wir zusammenarbeiten müssen. Wie viele jetzt Katastrophen es noch geben muss, von Überschwemmungen über Dürrekatastrophen und Hurricanes und so weiter, damit irgendwann einmal die Menschen aufhören zu sagen, das ist ja gar nicht menschengemacht, sondern auch hier der Wissenschaft irgendwann einmal Glauben schenken. Wenn das geschieht, dann glaube ich, ist es auch möglich, dass ein wirkliches Umdenken stattfindet. Und das bedeutet schon, also ich glaube nicht, dass wir die ganze Weltordnung neu erfinden müssen. Die Vereinten Nationen sind eine sehr vernünftige Einrichtung. Die haben halt Geburtsfehler und der größte Geburtsfehler ist eben, dass damals die fünf Alliierten gesagt haben, alle Macht ist bei uns und wir sind die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, die eben ein Vetorecht haben. Das ist heute völlig anachronistisch. Kofi Annan hat schon 2005 alle möglichen Vorschläge gemacht, die halt alle fünf abgelehnt haben, weil sie ihre Macht nicht aufgeben wollten. Aber jetzt haben wir die BRICS-Staaten. Brasilien übernimmt erst den Vorsitz. Wir haben also die Staaten des globalen Südens, die schon längst ein Recht darauf haben, gleichberechtigt im Sicherheitsrat zu sitzen, ob das Brasilien ist oder Argentinien, Nigeria, Südafrika, Indien, die sollten alle, es ist einfach nicht mehr nachvollziehbar, warum England, Frankreich, die USA, also drei Weststaaten und dann China und Russland, die einzigen ständigen Mitglieder sind. Dann, wenn man das erweitert, dann kann man natürlich auch das Vetorecht und muss man das Vetorecht aufheben und durch eine qualifizierte Mehrheit ersetzen. Das zweite ist, gäbe es, wie in der UNO-Satzung vorgesehen, eine ständige Eingreifstruppe der Vereinten Nationen, also ein das gibt's derzeit nicht. Das heißt, wenn immer es, also die kollektive Sicherheit funktioniert vor allem deswegen nicht, weil die USA oder auch andere Staaten immer sagen, warum sollen unsere Soldaten jetzt in Somalia oder wo immer umgebracht werden, für einen humanitären Einsatz und so weiter. Das heißt, wenn wir Kriege verhindern wollen, dann brauchen wir ein funktionierendes System der kollektiven Sicherheit. Das ist vorgezeichnet, das muss nur entsprechend reformiert werden. Das heißt, ich kann mir schon vorstellen, dass wir dann gemeinsam uns überlegen, was muss getan werden. Und wiederum, ich kann auch diese globalen Herausforderungen, wie insbesondere die Klimakatastrophe zu verhindern, eben nur lösen, indem ich das Weltwirtschaftssystem grundlegend reformiere. Das heißt, auch die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds, den starken Einfluss der westlichen Staaten dort zu verändern, die Welthandelsorganisation weniger investitionsfreundlich zu machen, also einfach zu schauen, welche Wirtschaft brauche ich, damit ich mittelfristig bis langfristig wirklich aus den fossilen Energiequellen aussteigen kann. Alles das wird notwendig sein und das wird eine grundlegende Reform der Wirtschaft und ein viel stärkeres, die Wirtschaft heute dominiert die Staaten und die Staaten haben die Kontrolle über die Wirtschaft verloren. Es muss wieder umgekehrt werden, dass die Wirtschaft dazu da ist, auch dem Gemeinwohl zu dienen und nicht nur den eigenen Profiten. Das heißt, die globale Ungleichheit zwischen den Staaten, aber auch zwischen den Menschen zu senken. Da gibt's wunderbare Vorschläge schon von Thomas Piketty, also von all den Ökonomen, Joseph Stiglitz, von Anthony Atkinson und so weiter, was man alles machen kann über Steuern. Es ist für mich, um nur so ein kleines Beispiel zu nennen, heute völlig unbegreiflich, warum in diesen Koalitionsverhandlungen so die ÖVP und die NEO so stark gegen Vermögenssteuern beziehungsweise Kapitalsteuern, aber das ist die Grundsteuer, die Erbschaftssteuer ist, das ist die einzige Möglichkeit. Zum einen müssen wir das Budget sanieren, das heißt, das kann nicht nur ausgabenseitig, sondern das muss auch einnahmenseitig stabilisiert werden und das bietet sich jetzt an und gleichzeitig würde ich dadurch diese extreme, auch in Österreich wachsende Ungleichheit zwischen Arm und Reich im Einkommen und im Vermögen reduzieren, was wiederum wichtig wäre, um die Demokratie zu stabilisieren, wieder zu einer Konsensdemokratie zu kommen, auch die Sozialpartner zu stärken statt zu schwächen. Also alles das wäre nicht nur wichtig gewesen, um hier das Budget zu konsolidieren, sondern auch längerfristig zu denken, in welche Richtung muss ich gehen auf der wirtschaftspolitischen Ebene. Aber ich glaube, dass das, wenn es wieder irgendwo mal Vernunft in der Politik gibt und nicht nur kurzfristige Vorteile und Profite, dann glaube ich schon, also ich bleibe als überzeugter Mensch davon überzeugt, dass es möglich ist. Die Menschen haben immer dann, wenn ihnen das Wasser bis zum Hals gestanden ist, haben sie dann doch eingesehen, jetzt muss es eine grundlegende Änderung geben. Ich hoffe nicht, dass das jetzt eine blutige Revolution sein wird, sondern dass das doch auf evolutive Art und Weise möglich ist, sowohl auf der globalen Ebene und nur dort können wir die globalen Herausforderungen in den Griff bekommen. Aber die Europäische Union könnte, wenn ich mir derzeit die Situation anschaue, was sind die großen ökonomischen, aber auch politischen Machtträger, dann ist es nach wie vor die USA, die Europäische Union und China, Russland bis zu einem gewissen Grad. Aber auch China denkt in vielen Bereichen sehr um, also macht sehr, sehr viel, was den Klimawandel angeht. Und ich glaube schon, wenn die realisieren, dass man zusammenarbeiten muss, dass wir auch gemeinsam diese globalen Herausforderungen meistern können. Und die Menschenrechte, und zwar alle Menschenrechte, das haben wir in der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz 1993, ganz, ganz klar festgestellt, alle Menschenrechte sind gleich zu behandeln, also wirtschaftliche Rechte genauso, soziale Rechte wie bürgerliche und politische, aber sie sind auch untrennbar miteinander verbunden und sie sind universal. Es stimmt eben nicht, dass die Menschenrechte, so wie sie kodifiziert sind, ein westliches Konstrukt sind. Das ist ein falsches Narrativ, weil der Westen sie immer einschränken will. Sondern der Westen hat auch in Wien klar gesagt, nein, die sind alle gleich zu behandeln. Und wenn man das sieht, ist es ein universelles System, wo eben auch damalige sozialistische Ideen mit eingeflossen sind und sehr viele Ideen des globalen Südens, die waren ja damals auch mit am Tisch. Ob das jetzt die lateinamerikanischen Staaten waren, aber auch natürlich Staaten wie Indien oder Ägypten und so weiter. Also das Narrativ, dass die universelle Erklärung eine westliche Menschenrechtserklärung sei, ist einfach völlig falsch, weil der Westen hätte keine wirtschaftlich, sozialen, kulturellen Rechte aufgenommen. Es war eine Synthese von unterschiedlichen Konzepten. Und wenn man dieses System anlegt, dann glaube ich, ist es ein gutes, das einzige universell anerkannte Wertesystem, was eine Basis wäre für eine neue Weltordnung, die wir unbedingt brauchen, aber nicht in die Richtung jetzt Dritte Republik oder nach rechts, sondern eine neue Weltordnung der Solidarität, des gemeinsamen Arbeitens an einer für die Menschheit, das Überleben der Menschheit, das zum ersten Mal wirklich gewertet ist, aber auch für unseren Planeten, für die Natur. Das heißt auch, wir müssen weiterdenken. Menschenrechte sind auch Rechte aller Lebewesen und Rechte der Natur. Und in die Richtung gehen sehr viele Tendenzen. Sie müssen nur ernst genommen und umgesetzt werden.
Das heißt, die Hoffnung liegt darin, dass es ja auch selbst wenn wir eine gewisse autoritäre Wende beobachten, durchaus Gegenbewegungen gibt, Gegenkräfte gibt. Und das ist einerseits sowas wie die Zivilgesellschaft, aber das sind auch ganz stark Institutionen, die wir bereits haben, Strukturen, die vorhanden sind, die man nicht neu erfinden muss. Das hast du jetzt sehr deutlich klargelegt. Und die man auch vielleicht mit neuem Leben befüllen kann, indem man klar macht, wo die Lücken, die Schwachstellen gelegen sind, Geburtsfehler hast du gesagt, aber auch wie der Weg nach vorne aussehen kann, den du skizziert hast. Kann man sagen, das gibt uns Hoffnung, oder? Auch in Zeiten wie diesen.
Ich bin sehr hoffnungsvoll und ich glaube schon, dass das Jahr 2025 komischerweise sogar nicht nur trotz, sondern auch wegen Trump positive Veränderungen mit sich bringen kann. Ich glaube, dass der Krieg in der Ukraine, das war eine seiner ersten Forderungen, wahrscheinlich in absehbarer Zeit beendet werden wird. Da werden nicht alle glücklich sein damit, aber das ist eben so, dass eben dann Kompromisse gefunden werden müssen. Wir sehen jetzt schon auch durch Druck von Trump, dass es hoffentlich jetzt doch am Sonntag zu einem Waffenstillstand und darauf folgend doch vielleicht doch zum Ende des Krieges in Gaza kommen wird. Wir sehen in Syrien eine Entwicklung, die, wenn sie auch wiederum von der Europäischen Union, vom Westen hier nicht wieder auf eine sehr, sehr paternalistische Art und Weise, sondern auf eine wirklich ehrliche Form der Zusammenarbeit gerichtete Aufbauarbeit gibt in Syrien, dass es vielleicht nicht abdriftet in ein neues Taliban-Regime, sondern dass hier eine vielleicht Allparteienregierung an die Macht kommen könnte. Wir sehen, dass die Hezbollah im Libanon eben doch sehr geschwächt wurde bzw. zerschlagen wurde, was eine gewisse Hoffnung gibt, dass es auch im Libanon wieder ein funktionierendes politisches System geben könnte. Also ich sehe sehr, sehr viele positive Entwicklungen auf denen müssen wir aufbauen, dass es vielleicht dann auch langfristig zu einer Lösung für die Palästinenser kommen wird und so weiter. Also glaube schon, dass wir die positiven Anzeichen sehen sollten und vielleicht, wenn wir dieses Gespräch in einem Jahr weiterführen, vielleicht hat sich vieles zum Besseren entwickelt.
Mhm. Um einen ehemaligen österreichischen Politiker zu zitieren, dieses Jahr könnte entscheidend sein, im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Vielen Dank, lieber Manfred, dass du mein Gast heute warst, dass du uns eingeordnet hast, wo wir stehen, menschenrechtlich betrachtet, aber auch demokratisch auf dieser Welt und auch in Österreich. Ich freue mich, wenn wir wirklich in einem Jahr eine Bestandsaufnahme machen und ich dich wieder einladen darf. Vielen Dank für deine Zeit und deine Expertise. Und bei euch bedanke ich mich auch fürs Dabeisein und Zuhören und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
Podcastwerkstatt.